Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich unterhalte mich heute mit der lieben Frances darüber, wie man denn überhaupt Food-Fotografin wird. Und wir grasen wirklich alles ab, von Lizenzen über Kunstlicht bis hin zu Preisen und allem, was es noch irgendwie dazwischen gibt. Darüber reden wir heute und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Nochmal ganz offiziell, hallo, liebe Frances. Für alle, die dich unerwarteterweise noch nicht kennen sollten, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, hi, ich bin Frances, ich bin Food- und Produktfotografin, lebe in Hannover, ja, soweit so gut, der Rest später.
Ja, ja, und so haben wir uns ja im Grunde auch kennengelernt, über die Food-Fotografie und den gemeinsamen Heimatort. Ich wohne ja nicht mehr in Hannover, aber bin da halt auch aufgewachsen.
Genau, ja.
Ja. Die heutige Podcast-Folge hat ja den Titel Wie wird man eigentlich Food-Fotografin? Mit Frances. Von daher wollte ich halt mit dir so ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, was da an Erfolgen und an Strugglen und an unerwarteten Dingen so passiert ist. Ich habe nichts vorbereitet.
Und, ich auch nicht.
Aber ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns zusammensetzen und schnacken und kein Ende finden.
Ja.
Genau, also heute so ein bisschen Richtung Werdegang und wir gucken mal, ob wir in Zukunft vielleicht noch öfter hier zusammenkommen wollen, um über das ein oder andere Thema nochmal mehr in der Tiefe zu quatschen.
Zu diversen anderen Themen.
Jawohl, wenn du Lust hast.
Immer. Mal gucken, erst mal gucken, wie es heute läuft.
Ja, wann hast du angefangen mit der Food-Fotografie, wie ging es bei dir los und startet das
erstmal? Also ganz klassisch, aber ist es vielleicht nicht, aber so wie es vielleicht bei vielen war, ist, dass zuerst der Foodblog kam, dass ich dachte, 2016 dachte ich, die Welt braucht noch einen weiteren Foodblog. Ich glaube, da haben tatsächlich sehr, sehr viele gestartet in dieser Zeit. So auch ich. Und genau, mein Foodblog Carry On Cooking, der existiert immer noch, wird aber nicht mehr gepflegt. Also da kommt kein neues Rezept mehr online, weil mir das irgendwann, bin ich da einfach rausgewachsen. Genau, und da habe ich so ein paar Jahre zugebracht, meine Rezepte irgendwie zu dokumentieren und zu fotografieren und habe dann irgendwann so gesponserte Beiträge auch gemacht. Also so Unternehmen sind auf mich zugekommen. Und da habe ich so gemerkt, so, oh, das wird rentabel.
Oder ja, so. Ja. Wurde es rentabel?
Naja, ein bisschen. Also ich habe tatsächlich schon, ich habe, glaube ich, nur einmal so eine unbezahlte oder zweimal, glaube ich, so eine unbezahlte Kooperation gemacht. Und ansonsten tatsächlich immer dann schon mit Bezahlung, genau, über so eine Agentur, über so eine Influencer-Agentur, genau, und die haben dann halt auf Basis der Reichweite des Blogs und des Insta-Kanals haben die dann halt dein Honorar berechnet. Das war natürlich kein, so wie es heute ist, aber ich kann stolz behaupten, dass ich schon sehr früh angefangen habe, Geld für meine Arbeit zu nehmen.
Ja, ja, fantastisch. Also 2016 mit dem Blog gestartet,
genau.
Und dann auch relativ zügig angefangen, so jetzt lasst aber die Kohle rüberwachsen.
Ja, ja.
Das ist ja auch sehr schön, weil man ja oftmals das andere Extrem hört, wo ja viel für Gratisprodukte gemacht wird oder nur auf Provision, wenn man etwas verkauft, wenn die Codes benutzt werden. Wobei das, glaube ich, heute noch häufiger ist, als es damals war. Oder wie siehst du das? Gab es das früher schon?
Ja, denke ich auch. Ich glaube, das gab's, weiß ich nicht. Also solche Rabattcode-Geschichten oder irgendwie so Affiliate-Links, das fand ich immer schon ganz, ganz schlimm.
Ja.
Weil das ist ja sowas von unzuverlässig. Also da kannst du dich ja gar nicht drauf verlassen, dass das klappt.
So. Ja, du steckst halt die ganze Arbeit rein. Und wenn niemand kauft, kriegst du auch gar nichts. So. Ich habe das auch eigentlich immer.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch mini wenig.
Ja. Es sei denn, du bist wirklich ein richtig großer Influencer. Aber wir sind ja keine Influencer. Und als Foodblogger hätte ich mich auch niemals als Influencer betitelt. Der Name kam auch erst etwas später. Ich habe in meinem Blog ja auch Ende 2015 angefangen. Ich hatte letzte Woche Anja im Podcast zu Besuch. Bei der war das auch in dem Zeitraum. Also ja, da hast du schon recht. Es war die Welle der Foodblogger.
Ja, total.
Und viele sind dann rübergewechselt auf die andere Seite. Wann war das bei dir
Auf
denn
die
so?
dunkle Seite
Ja.
oder weil es da Cookies gab? Ich weiß es
Gibt es
nicht.
da mehr Cookies? Nee, für Foodblogger gab es mehr Cookies, ne? Kostenlose Cookies im
Das
Austausch
stimmt.
für Fotos.
Für
Ja.
alles, was du geben konntest. So. Wann das bei mir dann so angefangen hat mit dem Bezahlten oder?
Ja.
Oh, ich glaube tatsächlich
Also
schon.
nicht mit dem bezahlten
Ach
Bloggen,
so, mit der
sondern
Foodfotografie
du
dann
bist ja
richtig.
heute eine Foodfotografin, machst keine
Genau.
Rezepte mehr. Also keine Rezepte für deinen Blog.
Nee, ich würde sagen, so 2019 war das dann. Da kam dann so da mein erster Kunde, der dann nur das Foto quasi haben wollte für sein Marketing. Das war so, wow,
Ein Foto.
cool. Ein Foto, ja, ein Foto, das hat natürlich die Millionen gebracht und die Welt bedeutet natürlich. Aber egal, das war trotzdem irgendwie ein gutes Gefühl, weil man halt auch diesen Reichweitendruck dann nicht mehr hat. Also das war auch das, was mich so extrem gestört hat, dass halt immer, ja, kannst du noch mal einen Insta-Post machen, kannst du da noch mal eine Story zu
Mach doch noch
machen.
mal eine Story, ja.
Ja, oder für den Blog dann halt, mach doch noch mal einen Pinterest-Pin so, damit der irgendwie ein bisschen mehr Traffic bekommt. Und das war mir irgendwann zu albern. So dieser
Ja.
Druck, das kann ich selbst nicht beeinflussen. So, und da habe ich dann halt angefangen, okay, dann möchte ich etwas aufbauen, was ich selbst beeinflussen kann, meine Skills, die mir keiner nehmen kann, die mir kein Algorithmus nehmen kann. Und genau, habe dann halt mich voll in die Foodfotografie, so 2019. Also ich habe schon immer gerne die Fotos gemacht zu meinen Rezepten. Genau, aber da habe ich dann nochmal richtig angefangen, irgendwie mich da bewusster mit auseinanderzusetzen einfach.
Ja. Ja, es ist ja wirklich diese Reichweite auch nachweisen können und dass der Kunde dann eventuell auch nicht zufrieden ist und dann um extra Services bittet. So, ja, es hat ja nicht die Reichweite erfüllt, die du beim letzten Mal hattest oder die deine Posts normalerweise erreichen, weil natürlich Werbung tendenziell auch immer ein bisschen weniger Reichweite abbekommt, ne?
Total,
Ja.
klar. Also diese Woche erst gelesen, sobald da Werbung irgendwo drin steht, wird das total abgewürgt von Insta. Und auf dem
Ja,
Blog
oder auch von
geht's.
der Community anders angenommen, je nachdem, wie sehr man sich verstellen muss. Und es gibt nun mal auch einige Unternehmen, die geben dir dann auch nicht die Freiheit, es in deinem Stil umzusetzen, also so, dass halt deine Zuschauer, das schon gewöhnt sind, was du da machst. Es muss dann
Ja.
irgendwie anders sein. Früher, also das ist ja, sehe ich heute nicht mehr so viel, aber früher sollte auch das Produkt immer noch relativ prominent mit im Bild sein und so. Und das hat dann halt eigentlich genau den gegenteiligen Effekt und ist total
Ja,
abschreckend.
dieses In Your Face, also das macht man auch eigentlich nicht mehr so.
Ja.
Habe ich häufig so den Austausch, dass so. Zum Beispiel Apple, die machen ja quasi nie mit ihrem Produkt an sich Werbung oder selten, eher immer mit der Musik, mit dem
Die
Feeling.
machen jetzt mit Petro
So.
Pascal Werbung. Ich meine,
Echt?
ja.
Ja, auch
Ja.
gut. Nee, aber
Anyway.
wie gesagt, dieses so in your face Produkt in die Kamera halten, ja, das ist nicht mehr so, ist auch nicht mehr so gefragt, ne?
Es haben ja die meisten Unternehmen inzwischen auch gelernt, die vor allem die bei Social Media jetzt ein bisschen größer geworden sind. Ich meine, die setzen dann viel auf UGC, also User-Generated Content, was ja in dem Sinne dann auch wieder ein bisschen eine, können wir es Bedrohung nennen, für hochwertige Produktfotos und Foodfotos ist, weil ja, diese Sehgewohnheit, auch jetzt von TikTok kommt, ja schon eine ist, es darf amateurhaft aussehen, es soll nahbar sein. Wie gehst du mit sowas um, beziehungsweise wie beurteilst du das für dich so?
Also ich sehe da nicht so die Bedrohung drin, weil ich denke, das ist eine gute Ergänzung für Social Media beispielsweise oder nicht für YouTube oder keine Ahnung. Aber ich denke, richtige professionelle Food- und Produktfotografie kannst du durch User-Generated Content nicht ersetzen, weil du brauchst als Unternehmen professionelle Bilder, um auch professionell zu wirken.
Ja.
Das ist es ja. Du willst ja ernst genommen werden. Du willst ja ein bestimmtes Image verkörpern, was vielleicht nur durch diesen UGC nur bedingt irgendwie verkörpert wird.
Ja.
Und deswegen sehe ich das als Ergänzung, aber nicht als Bedrohung für meine Arbeit.
Ja, die Mischung macht's. Also auch wenn ich mir so einen Feed vorstelle, der jetzt nur mit so UGC-Titelbildern zu sehen ist, dann würde ich denken, da sitzt ein Influencer vor mir und nicht ein Unternehmen, das mir Produkte verkaufen könnte.
Genau, das sieht dann vielleicht zu privatprofilmäßig aus. Es muss schon irgendwo so einen guten Mix haben.
Ja, ne? Und spätestens, wenn wir dann uns von Social Media mal entfernen, dann gibt es ja noch so viele andere Bereiche, in denen man Produkte benötigt.
Ne? Absolut.
Nicht Produkte, Fotos.
Für Fotos, die Produkte, genau.
Website, Produktbilder.
Presse, sowas.
Hast du schon viel im Druckbereich gemacht? Also ich hatte da ja schon einiges. Ich weiß, dass du jetzt ein paar größere Produktshootings hattest.
Ja, so ein bisschen. Also so ein paar kleinere Sachen. Also jetzt noch keine große Printkampagne, sondern eher mal vereinzelt vielleicht für einen Messestand oder keine Ahnung, für einen Shop, für einen lokalen Shop oder so werksverkaufmäßig, dass da dann ein Produktbild irgendwie oder ein Foodbild halt gedruckt wurde als kleiner Aufsteller.
Ja.
Also es wurde noch kein Auto gedruckt mit meinen Fotos.
Ja. Das ist auch spannend, solche Dinge zu berechnen. Also wenn wir jetzt mal rüber gucken zum Thema Lizenzen, da haben wir ja schon sehr viel, sehr ausgiebig drüber gesprochen. Also massiv viel.
Viel, viel.
Ja. Es ist ja so ein ungreifbares Thema und es gibt ja gar nicht mal so viele Informationen dazu, online zu finden. Also, ne, so ein paar Nachschlagewerke, aber denen sagt niemand, wie es jetzt eigentlich geht und vor allem, wie du es umsetzt.
Ja.
Aber du nimmst schon Lizenzen, oder?
Ja, natürlich.
Also, aber schon immer? Oder wann fing das bei dir an?
Oh, das ist eine gute Frage. Da hätte ich mich vielleicht mal drauf vorbereiten müssen. Das kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Also ganz lange hat es auch nicht gedauert, weil ich glaube, dass wir zwei uns da schon relativ früh auch in unserem Austausch schon irgendwie darüber gesprochen haben. Und ich habe das schon relativ natürlich angefangen mit ganz kleinen Zahlen irgendwie, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt so 30 Euro für ein Foto oder sowas. Ne? Und mittlerweile bin ich da aber auch teilweise, dass halt die Lizenzgebühr den Wert des Fotos auch übersteigt. Also, dass die Lizenzgebühr im Angebot oder in der Rechnung auch der größere Posten ist, weil es halt für, keine Ahnung, für Print, für Online, für Advertorials und so weiter genutzt wird. Serviervorschläge auf Verpackung habe ich. Oh, das ist auch noch ein Printprodukt, das ich schon in meinem Portfolio habe. Da bin ich echt stolz drauf. Das hat echt Spaß gemacht. Genau, und das ist halt sowas, da ist die Lizenzgebühr wesentlich höher als natürlich noch am Anfang meiner
Selbstständigkeit. Da geht mir halt wirklich das Herz auf, wenn ich jetzt so höre, dass das jetzt der größte Posten ist in deinen Rechnungen. Denn ich gebe das auch immer meinen Mentees mit, dass egal wie hoch, diese Lizenzen müssen in deinem Angebot mit drinstehen. Und wenn es nur ein symbolischer Wert von 30 Euro ist oder sowas, aber wir müssen ja unsere Bilder schützen. Vor allem jetzt in Zeiten von KI und super billigen Stock-Plattformen und allem. Ja, man darf halt wirklich nicht vergessen, dass Fotografie oder die Dienstleistung Fotograf nicht bedeutet, dass du eine Kopie, ne, eine physische Kopie an jemanden weitergibst und diese Person mit den Bildern machen kann, was er möchte, sondern dass wir die Nutzungsrechte für diese Fotos weitergeben. Also anders als im privaten Bereich, ne?
Absolut. Und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt, dass das viele aus dem privaten Bereich natürlich nicht kennen, weil du deine Hochzeitsfotos, deine Couple-Fotos, deine Babyfotos, die vermarktest du ja nicht
Ja.
kommerziell. Und dann ist das für viele, die dann im Unternehmensumfeld da vielleicht zum ersten Mal mit zu tun haben, als Marketingmanagerin oder wie auch immer, ist das natürlich total neu. Und die fragen sich dann, hä? Wieso? Aber ich kaufe doch diese Fotos, die gehören doch dann mir. So, nee, die gehören mir. Du kaufst nur die Nutzung und auch nur
Ja.
für einen bestimmten Zweck und so weiter. Und ja, das ist, also ich möchte da auch halt meinen Kunden das auch mitgeben und sagen, das ist in der Businesswelt ist das so. Das, ne, nur weil dir das jetzt zum ersten Mal begegnet, muss dir das nicht zum letzten Mal begegnen.
Ja, also im Grunde machen wir da auch teilweise Aufklärungsarbeit, wenn wir mit einem bestimmten Klientel zusammenarbeiten, die ja da noch reinwachsen müssen. Das können Startups sein, es können größere Unternehmen sein. Du wirst auch sehr oft auf Gegenwind stoßen, weil es eben nicht gewollt ist, für Lizenzen, also für bestimmte Zeiträume, solche Bilder zu bezahlen, weil dann immer dann kommt oft mit so eine Reaktion wie: Ja, aber wir wollen die Bilder für immer nutzen. Wir
Ja,
wollen die doch in 10 Jahren
total.
auch noch
Ja,
benutzen.
das ist das Allerschwerste. Also diese zeitliche Begrenzung, das
Ja.
ist das Allerschwerste. Also zu sagen, okay, ihr nutzt das nur für online. Für Print könnt ihr extra nochmal anfragen, wenn ihr es jetzt nicht gerade schon mit kaufen wollt. Aber diese zeitliche Begrenzung, das ist für viele echt so, das strugglen die echt mit. So,
Ja.
aber ja, keine
Ich
Ahnung.
denke mir auch von der Archivierung oder von der ganzen Handhabung ist dann da vielleicht auch so ein bisschen die Angst, dass man etwas falsch machen könnte oder dass ein Praktikant aus Versehen irgendein Bild benutzt, auf das es keine Rechte mehr gibt und dass man da auch irgendwie, ne, das Ganze tracken muss, ob ich diese Bilder jetzt noch nutzen darf.
Ja, also ich hatte das, ich hatte das jetzt letzte Woche, da wurde ein Video von mir veröffentlicht. Ich hatte so ganz kleine Stop-Motion-Videos, die wirklich nur so 3 Sekunden lang waren. So zwei zur Auswahl gestellt sozusagen. Und dann meinten sie, nee, wir nehmen nur eins erstmal. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das zweite dann einfach löschen und nicht benutzen. Und zack, was wird gemacht? Das zweite wird natürlich auch mitgenutzt. Also kurze Ankündigung, so per E-Mail, so hallo, mir ist aufgefallen, ich habe das jetzt doch genutzt und ich würde das jetzt einfach, ich schicke noch mal eine Rechnung hinterher für
Okay,
dieses
ja.
Video. So, und dann, ja.
Wie haben sie
Dann
dann
war jetzt,
reagiert?
also ich habe ihnen noch so ein bisschen Zeit gelassen, um zu sagen, so, okay, ah nee, wir nutzen das doch nicht, wir löschen das jetzt wieder. Oder dass
Okay.
sie halt sagen, so, okay, ja klar, schick die Rechnung. Also ich habe die dann nicht gleich mitgeschickt. Und dann meinten sie halt, ja, ach, ne, natürlich, wir nutzen das jetzt, wir löschen das jetzt nicht wieder extra raus. Und dann habe ich halt die Rechnung hinterher geschickt. Also.
Ja,
Das meinen die ja
gut.
gar nicht böse, so meistens gar nicht böse. Das ist ja nicht, dass die
Ja.
denken, ach, Francis kriegt das ja eh nicht mit, wenn wir das hier posten. Ich sehe alles. Und teilweise ist das so. Ich habe so überall meine Augen und Ohren. Aber das meinen die meistens nicht böse. Und dann schreibt man eine freundliche E-Mail und dann klärt sich das.
Ja, verstehe ich auch. Meine Lizenzen, die verlängern sich ja auch immer automatisch um ein Jahr. Also es steht in der Rechnung drin, dass diese Lizenz sich dann und dann um ein Jahr verlängert. Sagt mir 2 bis 4 Wochen vorher Bescheid, wenn ihr diese Lizenzen nicht mehr gebraucht. Und manche verplanen das halt.
Ja, klar. Ich wollte gerade sagen, du greifst dann aber auch nicht vorher noch mal nach, ne? Du sagst dann nicht so, hey, in 4 Wochen läuft die Lizenz ab. Wollt ihr das noch weiter nutzen? Machst du das?
In der Regel nicht,
Nee,
weil
eigentlich ist es ja auch
das,
nicht deine Aufgabe.
also wenn wir dann irgendwie vorher noch mal ein Shooting hatten, würde ich es, wenn wir im Kontakt sind, das Ganze noch mal erwähnen. Aber ansonsten ist da auch so ein bisschen Eigenverantwortung der Kunden gefragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin absolut 100% für Service und die Extrameile gehen und solche Dinge und mache das auch an vielen Stellen, aber dann eher in Bereichen, die meinen Kunden auch wirklich etwas bringen. Also jetzt nicht auf finanzieller Ebene, sondern hier kommen, wir machen bei den Fotos noch ein bisschen hier was, wir können da noch was machen. Aber in Sachen, ja,
Lizenzen. Nee, du bist ja auch kein
Man kann sich ja einen Reminder stellen. Das mache ich ja auch. Ich mache mir auch einen Reminder, wenn ich diese Lizenzen verlängere. Ich merke mir das ja auch nicht.
Ja, ja, natürlich nicht.
Ja, vielleicht erstmal zurück zu dem Titel dieser heutigen Folge. Wie wird man eigentlich Food-Fotografin? Ja,
deswegen, ich dachte, das müssten wir doch vielleicht nochmal.
Wird mich auf jeden Fall sehr Ja, egal, dieser Podcast ist ja ein einziges Chaos und die Leute schalten ein. Von daher,
ja, Dankeschön an alle. Ich habe schon überlegt, was ich heute für einen Tee trinke. Also ob ich, wenn mich jemand fragt, dass ich Früchtetee trinke, okay, ist das dann ein Fruchttee? Ist das ein Früchtentee?
Ein Früchtentee.
Früchtentee, so wie Kamille und Kamillentee und Pfefferminz und Pfefferminzentee.
Ich finde es schön, dass du einen Insider mit aufgreifst. Ja. Vielleicht sollte ich das von allen meinen Besuchern erwarten, dass sie einen Podcast-Insider erwähnen. Ja.
Also das war heute wirklich Teil meiner Gedankenwelt, als ich mir heute Morgen meinen Tee gemacht habe. Ob weißt das du, was zur Sprache kommt.
Und weißt du, was das Schöne ist? Grimm wird sich das hier ja anhören. Und durch diesen Kommentar ist er ja irgendwie doch dann bei uns, auch wenn er heute nicht hier ist.
Niemals ohne.
Ja. Ja. Er hat mir nämlich schon gesagt, dass es ihm sehr leid tut. Weil ich meinte, ja, diesen Monat können wir nichts aufnehmen, Grimm. Meinte, es tut mir sehr leid, dass die Podcast-Episoden dann so unlustig
so
werden.
So langweilig werden. Ja,
ja,
da können wir
ich
einfach
weiß,
mithalten.
Aber dieses Opfer müssen wir jetzt einfach eingehen, weil ich dich unbedingt da haben wollte.
Ich wollte gerade sagen, also wir werden es alle überleben, Grimm hoffentlich auch.
Und, ja, und der kommt ja bald wieder. Ja. Wenn ihr Themenwünsche habt, worüber wir mal sprechen sollen, sagt gerne Bescheid. Vor allem, ob wir nochmal so eine Foto-Review machen sollen. Es waren einige sehr sauer auf Grimm. Dass die nicht so gemein sollen zu mir. Meine Mutter war jetzt gerade die Woche da, meinte, er soll bloß aufpassen, was er zu dir sagt.
Echt?
Okay. Ja. Okay, Frances, wie wird man Food-Fotografin? Hast du oder kannst du uns mal mitnehmen in den Bereich Akquise und wie du an Jobs kommst? Denn ich weiß, dass du dich da schon auf super vielen Ebenen mit auseinandergesetzt hast und wirklich auch viele Kontaktpunkte hast, an denen du an Jobs gekommen bist.
Genau, also am Anfang meiner Selbstständigkeit hatte ich ein bisschen Glück. Dadurch, dass ich das ja mit dem Foodblog gestartet habe und dann halt schon so Kontakte hatte in diese Blogger-Influencer-Welt oder halt zu den Unternehmen, dann halt dadurch hat es mir das ein bisschen leichter gemacht, halt zu sagen, hey Leute, ich mache jetzt keine Influencer-Sachen mehr, keine Blogger-Sachen mehr. Ich möchte jetzt Fotos und Videos und Content machen, den ihr nutzen könnt für euer Marketing. Ich poste das nicht mehr bei mir, sondern ihr nutzt das, um eure Marke, um euer Produkt sichtbar zu machen.
So. Ja, das ist ja genial. Und dann hattest du ja schon ein richtiges Register an Kontakten.
So ein bisschen.
Ne?
Manche haben natürlich gesagt so, nee, brauchen wir nicht, haben wir schon. Wir wollten halt eher nur so diese Blogger-Geschichten machen und ansonsten haben wir da schon wen für. Okay, aber ich habe auch so zwei, drei Kunden konnte ich mir jetzt dann gleich schon, die gesagt haben, ja klar, ach, deine Fotos sind immer so toll. Wir machen das jetzt weiter mit dir und wir haben uns ja immer schon abgestimmt und du weißt schon so, was wir so für Bedürfnisse haben, was wir so brauchen und so weiter. Und konnte ich dann halt mit denen dann auch gleich weiterarbeiten. Manche haben sich dann auch in den ersten 2 Jahren dann wieder verabschiedet. Ne, es ist normal, dass Kunden nicht für immer bleiben. Und ansonsten habe ich das Glück gehabt, ich habe dann 2020, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und das war ja, wenn wir uns erinnern, das erste
Gute
Corona-Jahr.
Zeiten.
Genau,
Gute
super
Zeiten.
Zeiten. Viel zu Hause gewesen und so. Da hatte ich das Glück, dass mich eine Liefer-App angeschrieben hat. Also Und die brauchten quasi von den Restaurants oder von den Läden, die halt ihr Essen liefern wollten oder beziehungsweise auf dieser App ihr Lieferangebot irgendwie einbringen wollten, brauchten die halt Fotos von diesen Gerichten, die geliefert werden sollten. Und das war dann 2020 mein größter Job sozusagen. Das habe ich ganz 2020 und auch noch teilweise 2021 gemacht, weil halt alle Restaurants auf einmal liefern mussten. So, es war ja nichts mehr geöffnet und so weiter. Genau, und da hatte ich das große Glück, da tatsächlich irgendwie teilweise 4-mal die Woche in Restaurants zu gehen und zu shooten. Das war natürlich eher Masse statt Klasse, also das waren jetzt nicht die super kreativen, wunderschönen Ambiente-Fotos, sondern das war, das Gericht wurde zubereitet, kam auf den Untergrund, Kamera hatte immer dieselbe Einstellung, zack, Foto gemacht. Das war halt wirklich eher für eine App, dass die Leute halt, die das bestellen wollen, sehen, ah, okay, da sind 5 Falafel drauf, okay, da ist keine Zwiebel drauf, weil ich mag keine Zwiebel und so weiter. Genau, und das war eine große Hilfe auf jeden Fall im ersten Jahr der Selbstständigkeit.
Ja, da muss ich jetzt auch direkt mal sagen, also da brauchst du jetzt dein Licht auch gar nicht so unter den Scheffel zu stellen.
Stellen.
Stellen. Ich kenne ja die Fotos und ich habe vor allem auch Behind the Scenes gesehen, wo du das teilweise fotografiert hast.
Ja.
Und wenn man sich jetzt das Ganze so als Collage anschaut, so alle Fotos nebeneinander, ja, simples Setup, aber das war ja das, was den roten Faden quasi geschaffen hat. Weil es sind ja alles unterschiedliche Restaurants gewesen und durch diese bunten Untergründe und alles
Genau.
und Kunstlicht, da kommen wir auch gleich zu, ist das ja schon, also ich finde, die sehen geil aus, vor allem so in Masse und es ist auf jeden Fall ein sehr cooler Job, auf den man zurückschauen kann und ich würde sagen, ein
Ja.
guter, um da reinzukommen, weil du wurdest da ja auch eigentlich ziemlich ins kalte Wasser geschmissen, ne?
Voll.
Mit einigen Dingen.
Total. Also mit der Verantwortlichen, oh Gott, die hat auch noch in Berlin sitzen die. Also war das natürlich auch noch eine Amerikanerin, mit der ich da, also ne, die da gearbeitet hat und so, musste ich auch noch auf Englisch. Also das ist ja dann noch mehr Hürde für mich persönlich, weil ne, Englisch okay, aber jetzt auch noch so Business-Gespräche auf Englisch zu führen, um Gottes Willen.
Ja, wow.
Naja,
Okay,
aber
da
das
fing es
ging dann
schon
schon.
an.
Ja, das ging schon. Also da bin ich dann auch wirklich so, dass ich so hin und her gerissen bin zwischen, schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Kann ich das? Was ist wenn? Und dann kommen natürlich diese vielen Zweifel auf und diese vielen Fragen, was ist wenn und was ist, wenn das nicht klappt? Weil dann bist du ja wirklich vor Ort in dem Restaurant und oh Gott, stell dir mal vor, also es waren auch lustige Erlebnisse dabei mit Restaurantbesitzern, die das dann nicht eingesehen haben, dann jedes Gericht extra zu kochen, wo ich dann hingefahren bin und gesagt habe, so, wir machen das jetzt so und so. Und dann sagen die, nö, das machen wir nicht. Und dann bin ich wieder gefahren. Also das gab es dann auch.
Schön,
Aber es gab
ja.
natürlich auch die ganz Tollen und die ganz Lieben, die dann wirklich auch den Mehrwert darin gesehen haben. Die durften ja die Fotos auch behalten. Also die durften das ja auch selber für sich nutzen dann, für Insta und
Ja.
so weiter. Und die dann auch den Mehrwert gesehen haben und gesagt haben, ja, wir machen jetzt richtig. Und dann haben die irgendwie noch den extra tollen Parma-Schinken auf die Pizza gelegt, damit das auch richtig toll aussieht und so weiter. Also ja, also es gab die
Ja.
Guten und es gab die Schlechten. Und
Okay.
ja, es war sehr aufregend und ich wurde ja öfter mal ins kalte Wasser geschmissen und musste improvisieren. Ja.
Ja, der Hammer. Also ich finde es sehr cool, solche Geschichten zu hören, weil ich mich ja auch schon durch diverse Fotojobs oder generell in meinem Leben einfach durch sehr viele Jobs schon nicht gequält, durchgestruggelt habe, bis ich es dann besser konnte. Und es hat mir alles auf lange Sicht so viel geholfen. Also ich komme ja auch
Absolut.
aus, also Gastro habe ich ja ganz lange gemacht, als ich noch ja, zur Schule gegangen bin, studiert habe. Und das hat schon auch für die Foodfotografie auf lange Sicht einiges gebracht. Zum Ersten wurde ich stressresilient as fuck.
Ja, das glaube ich.
Man lernt mit Menschen umzugehen, man lernt Grenzen zu setzen. Und natürlich war ich auch im Bar und im Foodbereich unterwegs und habe da auch immer noch so ein bisschen Tipps von den eingefleischten Köchen und Barkeepern und so gelernt.
Ja, also ich
Ja.
glaube, es ist immer eine gute Voraussetzung, um Food-Fotografin zu werden, dass man sich irgendwie gerne mit Lebensmitteln auseinandersetzt.
Ja, eindeutig, ja.
Egal ob flüssig oder fest. Also man sollte das schon mögen, so essen. Und
Ja.
ja, ist immer eine gute Voraussetzung.
In diesem Job und auch in deinen späteren, bist du dann ja auch komplett auf Kunstlicht umgestiegen, oder?
Total, weil,
Ja.
also ja, war auch so, dass das von jetzt auf gleich musste das jetzt sein, weil das von diesem Lieferdienst halt auch so gewollt wurde, damit die Fotos natürlich immer den gleichen Look, immer den gleichen Stil haben. Und
Und weil
dann
du
war
halt
das,
manchmal in solchen Hinterzimmern warst, wo es gar
ja,
kein
total, also
Tageslicht
ich war
gab, ne?
manchmal, ich war, also ich, das Heft, also das waren so zwei Sachen, die waren besonders lustig. Einmal stand ich auf einem Hinterhof Da hatten wir der Koch, da war halt da gleich die Küche und dann hat mir der Koch das immer kurz so in diesen Hinterhof, es war so eine Garageneinfahrt, mir das kurz da gegeben, auf den Tisch gestellt und dann ging das weiter zum Kundenteil, also zum Gast dann teilweise. Und einmal in so einer Pizzeria, die eigentlich nur to go macht, das war auch wirklich so eine Schlauchküche, also die war 2 Meter breit und 10 Meter lang und da sollte ich jetzt noch mein Set aufbauen. Ja,
heftig,
das,
ja.
Das war, aber auch das haben wir irgendwie hinbekommen, das war also extrem lustig. Und ja, Kunstlicht wurde verlangt halt von dem Kunden, musste ich mich, und ich hatte tatsächlich schon diese billig Kunstlichtlampen aus dem bekannten Online-Shop.
Ich wollte dich gerade fragen, ob du da dein eigenes Equipment genutzt hast oder ob die da was gestellt haben.
Nee, musste ich mein eigenes benutzen, nur die Untergründe habe ich gestellt bekommen. Equipment musste ich mitbringen und genau, hatte ich hier halt diese Billiglampen. Die habe ich vorher schon so 1-2 Mal ausprobiert, dachte so, ach Gott, nein, bloß nicht, das sieht furchtbar aus. Das ist umständlich, das brauche ich nicht, mein Fenster ist super, ich nehme wieder Tageslicht. Und da war es jetzt aber gefordert, natürlich, weil, ne, wie gesagt, einheitlicher Look. Und dann musste ich mich da habe ich dann zu Hause vor meinem ersten Job habe ich dann so ein Test-Shooting gemacht und habe mir das so aufgebaut, wie das dann im Restaurant halt sein musste und habe dann Testfotos gemacht damit und habe die bearbeitet und so, damit das dann auch wirklich, damit ich dann vor Ort weiß, was ich tue, habe ich das zu Hause einmal ausprobiert einfach.
Ja,
und dann gab es natürlich so 1 oder 2 Herausforderungen so mit Mischlicht, also dass dann eine Deckenlampe noch an war im Restaurant, dass ich auch teilweise gesagt habe, können wir das Licht bitte hier ausmachen? Oder ich habe einfach die Glühlampe rausgeschraubt, die über meinem Tischchen war. Ja, manchmal hat es geklappt, manchmal hat es weniger gut geklappt, aber irgendwie am Ergebnis hat es nichts geändert. Also irgendwie hat man das dann immer hinbekommen. Genau, ja, und da ging dann quasi meine Kunstlichtreise los. Genau.
Ja. Also hast du dann, als es dann zurückging in dein Studio, nicht gesagt, okay, ich mache jetzt weiter mit Fensterlicht, sondern...
Nee, ich habe dann, ich glaube, ich habe da noch 1-2 Sachen so mit Tageslicht gemacht, wo ich dann aber schon gemerkt habe, oh mein Gott, jetzt hat sich das, jetzt ist die Sonne wieder raus. Also auch wenn ich habe so ein Ost ausgerichtetes Fenster, wo halt nur morgens Sonne ist, aber natürlich ist das Licht ein anderes, wenn jetzt die Sonne scheint oder wenn jetzt bewölkter Himmel ist. Und das siehst du selbst an einem Fenster, das halt kein direktes Sonnenlicht hat.
Ja.
Und dann hat mich das sowas von abgenervt, dass ich ständig gesehen habe, oh, jetzt hat sich der Weißabgleich, den musste jetzt wieder anpassen, weil jetzt die Sonne rausgekommen ist. Okay, jetzt wird es dunkel. Fuck, so, jetzt musst du nicht beeilen. Oh, und im Video war ja ganz schlimm. Also, ja,
Video ist nochmal Endgegner, vor allem wenn das so Shootings über mehrere Stunden sind, dann siehst du auch, wie der Weißabgleich sich so allmählich verändert.
Ganz schlimm.
Und das ist dann ja unmöglich. Das kannst du ja nicht wegbearbeiten.
Genau, deswegen. Und das hat mich dann so abgenervt, dass ich dann gesagt habe, nee, komm, das ist es mir nicht wert, diesen Stress und diese Hektik. Dann mache ich jetzt lieber dass ich mich weiterbilde, also nehme halt diese Aufgaben auf mich, was ja auch in künstlich sich reinarbeiten ist natürlich auch nicht mal in 5 Minuten gemacht.
Richtig.
Sondern das ist auch, wie gesagt, eine Reise und dass ich dann gesagt habe, die nehme ich auf mich, weil das ist es mir wert, halt diese Konsistenz halt zu haben, mir den Stress zu nehmen, flexibler zu sein.
Ja.
Ja.
Ja, das predige ich ja auch immer, all diese Dinge, allein dieses, was es an Stress wegnimmt, wie viel weniger Zeitdruck man hat und auch, was man dem Kunden einfach an einem Mehr an Qualität und auch an Variation bieten kann.
Ja.
Denn ganz ehrlich, bevor ich mit Kunstlicht angefangen habe, waren meine Bilder halt weiches Fensterlicht in der Regel. Und manchmal durch Zufall, weil ich da gerade für einen Kunden fotografiert habe und die Sonne dann halt rumkam, dann auch mal ein hartes Licht, was dann vielleicht zufällig mal gepasst hat. Aber ansonsten, vor allem mit so harten Lichtsituationen, konnte ich eigentlich nie wirklich spielen, weil das so krass wechselhaft war.
Ja.
Und
Konntest du dich nicht, also ich habe auch, also es waren halt zufällig auch mal tolle Fotos dabei. So, wo ich mir jetzt auch noch denke, wow, das sieht gut aus. Also da habe ich dann irgendwie mal mein Set aufgebaut, habe einen Drink fotografiert und dann habe ich das halt so aufgebaut, dass das Licht von hinten kam, aber ganz unbewusst. Also das so Gegenlicht, das sah der Drink natürlich mega aus. Ja. Ich dann, also jetzt im Nachhinein komme ich da drauf, ja, natürlich sieht das mega aus, weil du hast, ich weiß noch ganz genau, wo das Set stand und das so, das weiß ich noch, dass das, und jetzt wäre das für mich so selbstverständlich eine kontrollierte Situation, die damals halt purer Zufall und Glück war.
Ja, das haben wir ja auch letzte Woche in, was letzte Woche, in Master the Frame angesprochen, wie wertvoll es ist, wenn man sich alte Bilder von sich anschaut oder auch aktuelle und diese mal analysiert und schaut, okay, was gefällt mir denn daran ganz gut? Wie habe ich das gemacht? Und vor allem, wenn ich auf alte Bilder zurückblicke, die wirklich gut sind, die ich immer noch im Portfolio habe, denke ich mir manchmal, oh, das war ja ganz schöner Zufall.
Ja.
Aber jetzt ich weiß noch, wie ich es gemacht habe, oder ich kann anhand des Bildes analysieren, wie ich es gemacht habe, und weiß, dass ich das jetzt in einer kontrollierten Umgebung noch mal besser machen kann.
Genau, easy nachbauen kannst und es wirkt halt trotzdem. Viele sagen ja, nein, Tageslicht ist das Natürlichste und man sieht immer, wenn du mit Kunstlicht arbeitest, weil es immer unnatürlich aussieht. Nee.
Habe ich schon öfter mal versucht und Leute können es nicht erkennen. Nein, definitiv
deswegen,
nicht.
Wenn du weißt, wie, dann ist damit alles möglich, würde ich mal so sagen. Also, ja.
Nur ein kleiner Einschub. Ich habe so viele Dinge, die Leuten an dieser Stelle weiterhelfen werden. Von daher schaut euch auf jeden Fall die Shownotes an. Ich habe nämlich viele Dinge im Lichtbereich für jeden Einstieg, und wir haben gerade über Master the Frame geredet. Das war ein Live-Event. Es wird es auch, also wo wir das aufnehmen, weiß ich noch nicht genau, was ich damit mache, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich für sehr kleines Geld herunterladen und euch ein paar richtig geile Fotoreviews anschauen, einen Fragenkatalog herunterladen, mit dem ihr durch eure Bilder durchgehen könnt. Und ja, schaut in die Shownotes, wenn ich mich entschieden habe, das anzubieten, dann findet ihr es da, und wenn nicht, dann, ja, könnt ihr mir ja schreiben, wenn Interesse besteht, oder es stehen andere coole Dinge drin. Ich weiß es zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo wir das hier aufnehmen.
Mach das, es wird auch ein Foto von mir gereviewt.
Ja, das hat sehr Spaß gemacht.
Ein älteres Foto, ja, das war auch, ja, spannend, was man aus der eigenen Perspektive gar nicht so wahrnimmt, weil man so im Tunnel ist, in seiner Arbeit und in seinem Stil. Und das ist wirklich spannend, wenn dann mal eine außenstehende Person sozusagen, die nicht weiß, wie das entstanden ist, das Foto, was ich mir dabei gedacht habe, ist ja nicht das, was bei der Person auch ankommt. Und das ist wirklich super spannend und super wertvoll dann auch für die eigene Arbeit, ja, für die eigenen Fotos.
Es hat mich sehr gefreut, dass ich dir da auch noch Feedback geben konnte und dich für zukünftige Projekte inspirieren konnte.
Ja, total. Also ne, man ist irgendwann auch so in seinem Arbeitstunnel und in seinem Workflow, dass man manchmal so ein paar Dinge einfach nicht mehr so die Beachtung schenkt, weil man es so automatisch macht. Aber das sollte man vielleicht dann doch nochmal einfach machen und nochmal neu überdenken und Dinge nochmal anders betrachten.
Ja, ja. Es war vor allem das Licht, wo wir drüber gesprochen hatten, ne? Zur Story gepasst hat. Also manchmal kann das Licht wirklich gut sein. Es war ein schönes Licht, das Bild hat, was war knackig und hatte geilen Kontrast und schöne Farben. Aber es hat irgendwie geclasht mit der Geschichte, die du erzählen wolltest.
Genau,
jetzt
da wären
alle so neugierig. Jetzt wollen sich Leute das anschauen. Es wird auf jeden Fall die Aufnahme von Master the Frame geben. Ja, auf jeden Fall.
Ja, also in dieses Lichtset hätte ein anderes Food mit einem anderen Thema wohl besser gepasst als das, was ich gewählt habe.
Ja.
Aber hey.
Ich bin gespannt, wenn du das ganze Thema vielleicht nochmal neu shootest. Also nochmal freue ich mich, das zu sehen. Ja, auf jeden
Vielleicht.
Hattest du das dann mit Blitz schon geshootet oder noch mit deinem alten? Okay.
Nee.
Du hast nämlich geupgradet irgendwann.
Ja, irgendwann. Also ich habe dann tatsächlich lange noch diese zwei billig Kunstlichtlampen habe ich lange noch benutzt. Also immer zusammen, weil eine allein hätte auf keinen Fall gereicht von der Lichtstärke her. Deswegen immer beide zusammen.
Nicht beide zusammen, aber du hast daraus eine Lichtquelle gemacht, richtig?
Genau.
Du hast jetzt nicht mit zwei verschiedenen Lichtquellen gearbeitet, sondern einfach noch eine Lampe dran geschraubt, damit du mehr Lichtausbeute hast. Aber
genau, also das waren ja zwei kleinere Softboxen, und die habe ich dann quasi einfach nebeneinander gestellt, dass es wirkte, als wäre es eine große, eine große Softbox.
Ja, verstehe.
Was auch bedingt ganz gut geklappt hat. Also das war sehr, sehr gut, um sich halt nicht auf sein Equipment zu verlassen, sondern eher auf seine Skills und seine Fähigkeiten, um zu gucken, okay, wie muss ich das jetzt, das Licht jetzt einstellen, wie muss ich meine Kamera einstellen, wie wirkt es, wenn das Licht von links kommt, wenn die Softbox ein bisschen höher ist und so weiter. Hatte auch ganz lange zu kämpfen, so mit Mischlicht. Das hat auch ein bisschen gedauert, ehe ich da drauf gekommen bin, dass es wohl daran liegt, dass die Umgebung einfach zu hell ist. Ja, wie gesagt, die haben mich lange irgendwie dann noch, so ein Jahr oder so würde ich sagen, haben die mich noch begleitet. Da habe ich noch so ein paar Shootings, auch Kundenshootings mitgemacht. Irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, da stoße ich an meine Grenzen, gerade wenn es so ums Thema Action-Shots geht, viel Bewegung zu sehen ist. Da ist halt Dauerlicht, reicht mir da einfach nicht. Und dann war halt die Überlegung, okay, gehe ich jetzt in Richtung Blitz? Obwohl Blitz, das ist ja auch so kompliziert und oder nehme ich doch ein stärkeres Dauerlicht? Also da habe ich auch lange überlegt und habe mich dann aber doch für Blitz entschieden, weil ich dachte, das kann ich lange noch nutzen, bis ich dann da rauswachse, obwohl ich wahrscheinlich da jetzt nie draus rauswachsen werde. Aber da bin ich lange glücklich mit, habe ich so gedacht. Also wenn ich jetzt erst auf Dauerlicht umsteige, wer weiß, ob mir das genügt und ob ich dann nicht im Endeffekt doch noch einen Blitz kaufe. Deswegen dachte ich, nein, ich gehe gleich Blitz.
Ich habe beides gemacht.
Ja, auch,
ich habe einen Blitz und ich habe ein Dauerlicht. Ja. Aber ich stimme mit dir überein, für richtig knackige Action-Shots ist Blitz definitiv das Mittel der Wahl. Wenn man aber gleichzeitig auch noch filmt. Ich habe sehr oft Rezeptfotos und Rezeptvideos in einem Guss gemacht, weil einfach vom Budget und vom ganzen Aufwand her hätte es sich nicht rentiert, wenn ich dafür zweimal das gleiche Shooting mache. Und bei manchen Sachen musst du ja auch, also müsstest du das Ganze ja nochmal neu aufbauen oder nochmal neu kochen, backen, wie auch immer, weil da halt, dann Verschleiß ist beim Video.
Ja.
Oder beim Action-Shot auch sehr viel.
Ganz
viel Schwund.
Die kommen sowieso immer eigentlich eher zum Schluss so. Wenn alles schon im Kasten ist, dann kommt noch sowas, wo du alles einsauen kannst, wo alles schmutzig wird.
Rumgeschmatter, dann darfst du.
Ja, genau, rumgeschmatter, ja. Ja, ich habe tatsächlich auch beides. Also natürlich, ich arbeite mit Blitz für Fotos und mit Dauerlicht für Videos. Mhm. Und wenn ich weiß, es ist ein Video verlangt, dann mache ich auch die Fotos mit Dauerlicht. So, aber am liebsten ist mir eigentlich mein Blitz. Also das ist mein Ein und Alles. Das liebe ich. Und das waren auch so richtige Wow-Momente, wo ich dann zum ersten Mal mit Blitz und Action-Shots mit Blitz, wo ich so dachte, oh mein Gott, so scharf, ich kann da ranzoomen auf 200% und es ist immer noch so,
so ein gutes Gefühl,
Oh mein Gott, da ist mir das Herz aufgegangen, wirklich.
Ja. Ja, was für mich immer so ein bisschen gegen Blitz gesprochen hat, ist, dass man in so einem funzeligen, kleinen, dunklen Raum steht. Aber je nachdem, wie stark der Blitz ist, kann man ja so ein bisschen Licht mit reinkommen lassen. Man muss halt sicher gehen, dass kein Mischlicht im Set ist.
Genau.
Aber ich habe dann schon manchmal irgendwie ein Fenster offen gelassen, damit so ein bisschen Tageslicht reinkommt.
Oh.
Aber wenn du so einen ganzen Tag im Studio stehst und auch die ganze Zeit diese Blitze, ich habe das ja auch im Studium gemacht, sondern dann so eine 5-6 Stunden Studioschicht hat, und dann kommst du raus ins Tageslicht. Ich so, Freiheit.
Oh, Sonne. Ja. Also in der Regel ist mein Blitz immer relativ stark. Da muss ich, also höchstens, wie gesagt, wenn die Sonne mal direkt reinscheint, dann muss ich die Jalousie runtermachen. Ansonsten, wenn so ein bewölkter Tag ist, eigentlich eher nicht. Und die Blitze, also das ist natürlich, du guckst halt immer, wo ist das Vögelchen, ne?
Ja. Das haben unsere Profs an der Uni, ich habe ja Fotografie studiert, aber auch immer gesagt, als Fotograf muss man sich da abhärten. Und das hat auch irgendwann hat es einen nicht mehr gestört, in diesen Blitz reinzuschauen.
Ja, also ich gucke immer noch weg, muss ich sagen. Sonst sehe ich dann wirklich so ein bisschen Sternchen, wenn ich da direkt reingucke. Also ich weiß, ich drücke, dann habe ich meinen 2 Sekunden Verzögerungsauslöser, dann mache ich kurz die Augen zu oder gucke irgendwo anders hin. Oder geht tatsächlich auch manchmal ganz aus Bild, damit nicht irgendwo eine dämliche Spiegelung von mir zu sehen ist. Auf irgendeiner Flasche. Selbst auf Oliven hatte ich das schon, dass ich mich gespiegelt habe. Also.
Und das sind dann wieder solche Dinge, wo wir als Fotografen Mini-Änderungen machen oder wirklich feinste Kleinigkeiten retuschieren, die später niemand sehen wird.
Nee.
Niemand hätte auf diese Olive raufgezoomt
Nein.
und gedacht, da ist ja die Fotografin zu sehen. Es ist aber immer schon sehr auffällig bei so größeren Löffeln. Also auch
Ja.
in alten Kochbüchern sieht man das ganz häufig, dass da in dem Löffel noch irgendwie das Studioset zu sehen ist. Und
Oh, da muss ich mal drauf achten.
also
Ja.
Löffel sind das Gefährlichste
Ja,
für
total.
ungewollte Spiegelung. Ja,
Ja, absolut.
definitiv.
Absolut. Aber Photoshop sei Dank, kriegt man das alles hin heutzutage.
Aber ein ganz großes Thema, wenn man in der Fotografie einsteigen möchte, ist ja dann zum Beispiel noch das Thema, wir waren jetzt schon bei Lizenzen, aber wir haben noch gar nicht über Preise
Oh Gott,
gesprochen. Und
ja.
das ist ja auch etwas, da muss man erstmal reinkommen, ne? 30 € Lizenzgebühren, hattest du jetzt schon gesagt am Anfang. Ein Foto, würdest du heute noch für ein Foto einen Auftrag annehmen, ist die Frage.
Ach so, ja.
Also ich
Oh,
habe das
kommt
schon mal
drauf,
gemacht.
kommt aufs Money drauf an, ne?
Ich habe mal ein Foto gemacht, das hat aber einen halben Tag Vorbereitung und einen Tag Shooting gedauert. Also
Ja.
das war ein sehr lukratives Foto.
Ja.
Aber nee, also wie ging das mit dir so durch? Du hast ja durch den Blog schon ja, gelernt, Preise zu nehmen, zu überlegen, was ist mein Wert. Aber hat sich das dann im Bereich als Food-Fotografin dann nochmal verändert für dich, wie du deine
Ja, total.
Preise ja, bepreist,
Gestaltest.
gestaltest, ja.
Kalkulierst. Kalkulierst, würde man wohl
Kalkulierst,
sagen, im Business-Jargon.
ja.
Also, als Bloggerin war das immer noch durch diese Influencer-Agentur relativ fremdbestimmt, meine Preise. Und genau, dann mit der Selbstständigkeit habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Okay, was habe ich, also mein erster Gedanke war, was habe ich für Ausgaben? Also so geht man, so dachte ich, geht man halt ran. So, ne? Ich muss halt gucken, was habe ich für Ausgaben, so Fixkosten an, keine Ahnung, Lightroom-Abo, PC-Kram, Equipment, keine Ahnung. Also alles sowas reinrechnen, natürlich auch meine Miete sozusagen,
Okay.
alles irgendwie reinrechnen und gucken, was habe ich so für Ausgaben. Und dann, das war so ein Faktor. Und der zweite Faktor war, dass ich dann wirklich mal geguckt habe, okay, wie lange brauche ich für bestimmte Dinge? Also wie lange brauche ich, um ein Moodboard zu erstellen? Wie lange brauche ich für das, wenn ich ein Rezept Probe koche oder wenn ich das dann shoote, wie lange braucht das Shooting, Bildbearbeitung, dass ich dann geguckt habe, okay, wie lange brauche ich da eigentlich für? Und dann habe ich natürlich mal schnell gegoogelt, Stundensatz Fotografin, und habe dann so gesehen, ja, okay, Stundensatz. Und da habe ich mir das dann halt so ein bisschen versucht, aus der einen Seite, also was habe ich für Ausgaben, und auf der anderen Seite, was ist so der gängige Stundensatz, wie lange brauche ich für eine Sache, also wie viel ist jetzt das reine Shooting wert und so weiter. Und das musste halt irgendwie matchen. Und so bin ich auf meine Preise gekommen. Also irgendwie ein bisschen umständlich wahrscheinlich, aber so habe ich das irgendwie angefangen.
Ich würde sagen, ja, es ist umständlich, aber es ist ja auch ein komplexes Thema. Also man muss
Ja.
sich ja erstmal darüber bewusst werden, was gebe ich denn aus und was muss reinkommen, was muss mindestens reinkommen und was muss reinkommen, damit es halt auch entspannt ist. Und was wir jetzt noch gar nicht
Ja.
drin haben, sind ja zum Beispiel auch Steuern. Da
Ach
wusste ich ja
genau,
zum
ja.
Beispiel auch gar nicht, so vor allem in den Anfängen, wie viel kommt denn da auf mich zu? Dann haben wir noch Krankenversicherung, ob du jetzt eventuell noch einen Nebenjob hast und dann halt gesetzlich über den Arbeitgeber versichert bist oder ob du dich komplett selbst versichern musst, ob du die Chance hast, in die Künstlersozialkasse reinzukommen, weil da gibt es ja auch diverse Kriterien, um von denen angenommen zu werden. Und also dieser ganze Wust, der
Ja, und
kommt da
vor
ja
allen
auch noch
Dingen,
mit rein.
es sagt ja auch keiner, es gibt ja nirgendwo eine Preisliste, wo steht, so viel kannst du als Foodfotografin für dein Foto verlangen. Also du musst da gezwungenermaßen selbst drauf kommen. Und ja, das war halt so meine Herangehensweise, und das hat sich dann natürlich auch noch verändert und gesteigert dann auch, weil ich ja immer mehr Erfahrung, immer mehr Skills, mein Equipment wurde besser, meine Arbeit wurde auch einfach qualitativ besser, und darauf aufbauend dann halt konnte ich dann halt auch höhere Preise verlangen. Genau, aber ich brauchte ja irgendwo musste man ja anfangen. So, und das war so mein Start.
Und du warst ja vor ein paar Jahren, es ist ja schon so lange her, warst ja vor ein paar Jahren bei mir in heiße Preise.
Ja.
Und da hat sich ja auch vorher und nachher ziemlich viel verändert für dich?
Ja, das war für mich so ein richtiger, also heiße Preise habe ich in einem Moment gemacht, wo ich es wirklich brauchte. Also das war wirklich zur richtigen
Perfektes
Zeit.
Timing.
Ja, wirklich. Da hatte ich gerade irgendwie so ein bisschen Struggle mit Kundenakquise und so. Und irgendwie sind mir halt so zwei Kunden abgesprungen. Die haben mich dann geghostet, wie das halt manchmal so ist. Und dann hatte ich eine Anfrage auch von einer Agentur, die halt also so eine Content-Agentur, die unzählige Kunden hatten, also Food-Kunden, und für die quasi den Content erstellt haben durch Dienstleister, Freelancer wie mich. Und da war dann halt so, okay, du kriegst regelmäßig Shootings, so ne, zwei pro Woche oder eins, je nachdem, auch so ein bisschen abgestimmt, wie viel ich so schaffe. Aber die Shootings an sich sind nicht so viel wert. Also du bekommst jetzt pro Foto irgendwie 30 Euro oder so. Ne, dafür hast du
Uff.
halt viele, viele Shootings. So.
Hey, du
Nutz
darfst viel
quasi.
arbeiten und wenig Geld
Genau,
verdienen. Wie
genau. Aber es
schön.
ist ja dann für manche ist ja so, okay, die Masse macht's so. Ne?
Ja.
Dadurch habe ich halt irgendwie monatlich schon mal so und so viel fix drin in der Kasse. Und ja, dann halt auch noch das Thema Nutzungsrechte. War halt auch so gar nicht so Nutzungsrechte. Du willst noch irgendwas mit diesen Fotos machen? So, nee. Dachte, ja, ich möchte das aber schon irgendwie auf Insta oder meinem Portfolio und so. Nee, das möchten wir nicht. So, und dann war ich halt so hart am Überlegen, so, also das war so, das hat mich schon gestört, ne? Da habe ich auch mit denen nochmal drüber gesprochen. Und das war für mich dann so ein Ding, wo ich so sage, so, ah, eigentlich will ich das nicht. Andererseits habe ich gerade irgendwie so ein bisschen, die habe ich so einen Engpass und brauche eigentlich diesen Kunden und brauche eigentlich dieses Einkommen. Und dann habe ich halt heiße Preise mitgemacht, wo du allen wirklich so ins Gewissen geredet hast, so, nein, deine Arbeit ist das wert und so weiter, wo ich dann so gesagt habe, ja, nein, ich brauche das nicht, so, ich muss hier meine Arbeit nicht aus dem Fenster werfen, so, für die, ne, auch, quasi auch wenn es was, ich finde auch andere Kunden und so weiter, also gerade so, was das Thema auch Nutzungsrechte angeht, hat das für mich nochmal ganz viele Aha-Momente so gebracht. Wie ich das auch kommuniziere, wie ich in zukünftigen Kundengesprächen, wie ich das kommunizieren kann, wie ich das argumentieren kann, habe mich da noch mal richtig mit auseinandergesetzt. Und ja, seitdem habe ich da echt so meine Argumentation. Also wenn es dann in einem Kundengespräch dazu kommt, weiß ich, was ich sagen muss, wie ich das argumentiere, dass es auch verständlich ist, weil viele verstehen das einfach nicht so gut. Also es ist einfach, ja. Ja, also das hat mir schon in so einem Moment wirklich geholfen, wo ich so ein bisschen, ja, wo ich so ein bisschen unentschlossen war, wo ich so ein bisschen verzweifelt war, könnte man fast sagen. Ja.
Ja, aber den Job hast du dann ja
Nicht
nicht
angenommen.
angenommen.
Und
Ja.
natürlich, wie es immer so ist, geht eine Tür zu, öffnet sich irgendwo ein Fenster oder andersrum. Und dann kam
Ja.
natürlich dann, und dann kam irgendwie, dann habe ich auf LinkedIn ganz viel Kundenakquise gemacht, ne, aber habe halt so ein bisschen viele Posts veröffentlicht, ja, habe mich vernetzt und so weiter, bin dann da sehr aktiv geworden und zack, kam ein super toller, super hochpreisiger Auftrag rein, der das dann alles wieder wettgemacht hat, wo auch
Ja.
Nutzungsrechte kein Problem waren, so, wo ja, wo einfach alles dann gestimmt hat, so, ja, also richtig so nach dem Motto, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich das Fenster, und da war dann halt wieder die Hoffnung, du
Yeah.
weißt schon, so, die
Ja, yeah,
Zuversicht
das ist
und dieses,
okay. Ja. Yeah.
nee, es läuft doch, das war eine gute Entscheidung, da abzusagen bei dem Billigjob und
Ja.
auf was Besseres zu hoffen,
Es
sozusagen.
gibt noch Kunden, die vernünftig bezahlen,
So ist
die
es.
ja die Nutzungslizenzen nicht
Ja,
nur,
ja, ja.
also ja, nicht nur davon wissen, sondern sie auch bereitwillig gerne zahlen, weil sie wissen, was
So
sie
ist
davon haben.
es. So ist
Ja,
es.
es ist so eine krasse Erfolgsgeschichte. Also als ich das gehört habe, dachte ich mir auch so, yes, weil es ist zum einen dieses ganze Wissen zu haben, okay, was sind denn jetzt marktübliche Preise und wie mache ich dieses und jenes, aber dann ist so viel auch, was in unserem Kopf einfach passiert
Ja.
und welchen Wert wir unserer Arbeit wirklich ja, zuschreiben. Und du warst kurz davor, das anzunehmen, aber dein Bauchgefühl hatte dir ja schon die ganze Zeit gesagt, so, ah,
Ja.
eigentlich nicht, aber ich brauche es ja.
Und das hatte ich halt schon, das hatte ich auch schon zweimal, dass mein Bauchgefühl so sagte, so, nee, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Und beim ersten Mal habe ich es dann doch angenommen. Da war dann auch total die Katastrophe. Und dann habe ich das auch tatsächlich, dann haben wir das abgebrochen, also beiderseitig so, haben das dann nicht weiterverfolgt so.
Oh, ich glaube, ich weiß, welche Geschichte. Ja.
Ja, genau. Und daraufhin, wo ich dann auch dachte, okay, oh, das wäre ein super regelmäßiges Einkommen gewesen und so, das wäre echt cool gewesen. Aber die Kundin war einfach, also das hat einfach, da haben die Vorstellungen einfach so weit, sind da auseinandergedriftet. Naja, und daraufhin kam dann halt auch dieser Lieferdienstjob. Also auch da wieder eine Tür schließt sich und zack, öffnet sich das Fenster.
Ja.
So, und das war dann halt. Ja, das war dann halt der Einstieg in das Kunstlicht und auch in Capture One. Das war auch noch so eine Sache, die ich dann
Stimmt,
dadurch gelernt
ja.
habe und so, also wo ich mich einfach reinfuchsen musste. Genau, das war so die erste Bauchgefühlsituation. Da hatte ich schon ein schlechtes Gefühl, wo ich es trotzdem gemacht habe. Beim zweiten Mal habe ich dann schon länger drüber nachgedacht und habe es dann nicht gemacht, habe so kurz vorher sozusagen die Reißleine gezogen und halt bei diesem dritten Mal habe ich dann auch gesagt, so, nee, das mache
Da
ich
habe ich
nicht.
dir
Und
dann noch
zack.
mal ins Gewissen
Sozusagen, du warst dann
gesprochen.
halt dieser Verstärker, nochmal, der gesagt hat, so, nein, Francis,
Ja.
ne, das brauchst du nicht. So, das ist, ja.
Ja, ich lieb's. Ist fantastisch.
Ja.
Ja, und wie geht's jetzt dieses Jahr bei dir weiter? Machst weiter Akquise,
Ja,
hast
ich
coole Kunden.
bin fleißig, auf LinkedIn und auf Insta unterwegs, will das halt, also LinkedIn habe ich schon immer als Business-Plattform genutzt. Also da werden jetzt keine Rezepte oder sowas gepostet, sondern es ist wirklich so, also Projekte vorstellen, Fotografinnen Insights vorstellen. Also zum Beispiel habe ich letztens irgendwie gepostet, drei Dinge, mit denen ich so zu kämpfen hatte in letzter Zeit. So, da ist auch immer ein schöner Austausch da. Genau, bei Insta stelle ich auch ganz oft Projekte vor. Genau, mache da irgendwie fleißig Akquise und vernetze mich und schreibe an. Ich muss sagen, ich bin nicht so die Person, die jetzt ständig irgendwelche E-Mails an irgendwelche Kunden schreibt, so nach dem Motto, hey, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Das habe ich am Anfang gemacht, das hat nicht geklappt. Deswegen habe ich das erstmal wieder verworfen. Aber alles, wo so im Social Media Bereich, wo sowieso viel Interaktion stattfindet, wo man auch leichter ins Gespräch kommt, das nutze ich und das funktioniert ganz gut. Und natürlich Bestandskunden immer mal neu triggern, so fragen, hey,
Oh ja.
Spargelsaison, hey, Weihnachten und sowas.
Ja, da bist du auf jeden Fall super auf Trab. Ich sehe dann ja auch immer deine Posts auf
Ja.
LinkedIn. So, ja, hier, Valentinstag ist kurz vor. Dann hast du
Ja.
natürlich auch den Herzpullover an, so wie jetzt,
Na
ne?
sicher.
Aber es ist auch nochmal ein super gutes Beispiel, dass Akquise kein einspuriger Weg ist und so musst du es auf jeden Fall machen. Ich habe zum Beispiel über Kaltakquise schon Kunden akquirieren können. Es ist aber für mich persönlich ein sehr frustrierender Weg. Und man muss
Ja.
auch sehr viel reinstecken, weil nun mal, man kontaktiert nun mal kalte Kontakte. Und das, was du damals hattest, als du vom Blog zur Fotografie übergewechselt bist, hast du halt auch E-Mails geschrieben, aber an Kunden, die schon wissen, was sie an dir haben, die sind schon warm, die haben dich schon mal bezahlt, dann wollen die dich auch gerne nochmal bezahlen. Und da ist dann die Erfolgsquote auf einen weiteren Job, auf einen weiteren Abschluss natürlich viel höher. Und
Genau.
das lassen sehr viele ja auch einfach auf der Strecke liegen und wenden sich nicht an ihre Bestandskunden und sagen, hey, wir haben einmal zusammengearbeitet, wollt ihr nochmal? Und das ist so viel einfacher, da nochmal einen Abschluss zu machen.
Ja, weil man da halt auch schon einen Ansprechpartner hat oder irgendwie, man hat so den Fuß in der Tür, würde man sagen, ne?
Ja, genau.
Und das ist natürlich, und auch da kommen Absagen, das ist ganz normal. Deswegen ist es immer ein Mix aus Bestandskunden, Stammkunden und Neukunden. So,
Ja.
das hält sich bei mir immer so die Waage. Ja,
Ja, und du
man
machst
muss
es halt vor
halt.
allem über das. Ja, red ruhig weiter. Man muss
Man
halt.
muss, man muss. Ja, genau. Jetzt war es auch wieder weg. Man
Was
muss
ich
halt. Was muss, das muss.
noch sagen wollte, ist, du machst es halt auch einfach über diese soziale Komponente. Du bist, an dir geht kein Weg vorbei. Also ich denke, viele meiner HörerInnen haben schon von dir gehört. Und
Das hoffe ich.
du bist sehr aktiv auf LinkedIn, du bist auf Social Media am Hintergrund, am Behind
Ja.
the Scenes
Ja.
Einblicke teilen. Wie ist das Leben als Food-Fotografin? Du bringst da halt diese persönliche Komponente rein. Das ist vielleicht so zum Abschluss nochmal eine ganz wichtige Sache. Wir verkaufen nicht nur unsere Fotos, wir sind eine Person, mit der man arbeiten muss. Also da
Genau.
muss, es entsteht, also wir arbeiten ja auch nicht mit Firmen, sondern mit den Menschen, die in den Firmen angestellt sind. Und die wollen ein angenehmes Arbeitsumfeld haben und entsprechend auch angenehme Dienstleister. Und deswegen möchtest du, oder möchtet ihr zumindest so paar Impressionen von euch preisgeben und zeigen, mit wem man es da überhaupt zu tun hat.
Genau, weil dann haben die auch das Gefühl, so, ich habe mir jetzt ihr Insta angeguckt und so, ich kenne die schon so ein bisschen. Ich weiß schon so, wie die aussieht und ich weiß, wie die so spricht und dann ist das nicht
Ja.
so ganz, ist man sich nicht so fremd,
Ja,
sozusagen.
genau. Und darüber, über die Connection, verkauft es sich am Ende
Genau,
am besten.
so ist es.
Ja. Ja, Francis. Ich danke dir vielmals, dass du heute da warst, dass wir uns wieder massiv verquatscht haben.
Ja, danke. Nein, es war wirklich sehr, sehr schön und wir könnten auch noch 2 Stunden weiterreden.
Ja, vielleicht beim nächsten Mal.
Aber
Mal gucken, was wir uns als nächstes für ein Thema raussuchen, was wir so haben.
vielleicht mal
Und
eins, was wir noch gar nicht hatten irgendwie.
ja,
Noch gar
wir
nicht drüber gesprochen.
brainstormen mal
Ja, das
und
machen
melden uns. Ihr werdet es dann hören, spätestens. Ich packe euch mal die Socials von Frances mit in die Shownotes, damit ihr sie auch mal besuchen könnt und schauen könnt, was sie so macht. Und ja,
Ich freue
damit,
mich.
ja, möchtest du noch etwas sagen? Möchtest du den Zuhörern noch, HörerInnen, noch irgendwas mit auf den
HörerInnen?
Weg geben?
Nö, also nö. Ich hoffe,
Nö.
ich konnte. Ich, nö, also einfach so nein.
Nein,
Einfach so
danke.
nein. Also nein, ich hoffe, ich konnte ein bisschen inspirierenden Input geben, in das, ja, und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir halt so tagtäglich so treiben und
Ja.
konnte vielleicht den einen oder die andere so ein bisschen inspirieren, motivieren, ja, einfach dran zu bleiben oder anzufangen oder weiterzumachen, bei was auch
Ja.
immer.
Yes, auf jeden Fall.
Ob es jetzt Kundenakquise, Kunstlicht oder sonst irgendwas ist. Also es ist die Mühe wert. So, das ist doch ein schöner
Ja.
Abschlusssatz. So, es
Ja.
ist die Mühe wert. Ja. Du bist es dir wert oder so.
Es ist die Mühe wert.
Ja.
Und damit verabschieden wir uns für heute. Wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Bis dann. So, ich hoffe, du hattest bei dieser Folge mindestens genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen und dass du extrem viel für dich mitnehmen konntest. Ich möchte noch einmal kurz auf das Thema Licht zu sprechen kommen, denn wenn du mit deiner Lichtreise starten möchtest, wenn du bereit bist, den Umgang mit Kunstlicht zu lernen, dann ist Conquering Light genau das, was dein nächster Step sein sollte. Conquering Light ist der Behind-the-Scenes-Online-Kurs, in dem ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, mit einer billigen Schreibtischlampe, die ich mir für 7 € im Discounter gekauft habe, ein hochprofessionelles Lichtsetup zu bauen. Und ich nehme dich dabei bei jedem einzelnen Schritt mit und erkläre, warum ich es getan habe, wie ich es getan habe und wie auch du mit den Mitteln, die du zu Hause hast, geniale Lichtsetups bauen kannst. Es geht nicht ums Equipment. Erfahrung schlägt dein Equipment um Längen. Das heißt, wenn du schon Lichtequipment bei dir hast, wenn ein paar olle Tageslichtlampen ein trauriges Dasein in deinem Schrank fristen, weil die Ergebnisse dich einfach nicht zufriedengestellt haben, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Denn dort lernst du, wie du mit den Mitteln, die du hast, fantastische Ergebnisse erzielen kannst. Dieses Behind-the-Scenes-Shooting ist inspiriert davon, dass ich, als ich vor fast 10 Jahren in die Food-Fotografie eingestiegen bin, auch nicht mehr hatte. Ich hatte eine Deadline für ein Uni-Projekt und es war schon dunkel. Ich habe mir meine Nachttischlampe gekrallt und mein erstes Food-Foto-Setup mit Kunstlicht gebaut. Wenn du dieses Foto sehen möchtest, dann kannst du übrigens in die vorletzte Podcast-Episode zurückschauen, denn da bewerte ich mit Grimm meine 10 Jahre alten Fotos und mein erstes Foto, das mit dieser Schreibtischlampe beleuchtet worden ist, gibt es dort auch zu sehen. Das Krasse ist, ich hatte damals wie heute ein ähnliches Licht, sehr funzelig, sehr low budget. Und dennoch ist das Foto heute so viel besser geworden, weil halt einfach 10 Jahre Erfahrung zwischen den beiden Fotos liegen. Das sollte für dich der beste Beweis sein, dass Equipment nur zweitrangig ist und dass deine Erfahrung so viel schwerer wiegt. Alle Infos zu Conquering Light findest du in den Shownotes, genauso wie zu Heiße Preise, dem Kurs, mit dem du lernst, wie du deine Preise richtig kalkulierst und der Francis geholfen hat, einen beschissenen Job nicht anzunehmen und danach den absoluten Jackpot zu landen. Bis denn. Ciao.